Wir haben dann stundenweise Urlaub gemacht und da sind wir an der Main gefahren. Da konnte ihr die Arbeit so hoch liegen, wie sie wollte, dass wir wirklich so diese Auszeiten einfach genommen haben. Und das war Gold wert. Ich war weg vom Schreibtisch, ich war weg von dem ganzen Chaos. Wir haben dann am Main gesessen, mein Mann hat geangelt, ich habe fotografiert. Und das waren, wie gesagt, das waren unsere Auszeiten, war einfach die Rettung dann.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. In dieser Folge spreche ich mit Inge. Sie hat für ihre Tochter eine Wohngemeinschaft gegründet und ich spreche mit ihr über Wohnen bei komplexer Behinderung, über ihren Weg durch die Bürokratie und das Leben auf einem Selbstversorgerhof. Viel Spaß! Dann hallo und herzlich willkommen in dieser Folge, Inge. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Wo bist du denn gerade? Wo spreche ich mit dir?
Ich bin zu Hause an meinem Schreibtisch und in einem kleinen Haus. Mein Mann und ich, wir leben mitten in der Natur im Spessart. Und ich sitze jetzt da am Schreibtisch und im Wohn-Essbereich, also bei uns ist alles in einem. Das war schon früher so, damit wir immer die Tochter im Auge haben konnten. Damals war sie noch mobiler, in der Zwischenzeit ist das leider nicht mehr so gut. Aber sie ist vor 4 Jahren, ist die Tochter dann in eine Wohngemeinschaft eingezogen und da lebt sie jetzt auch, muss man sagen, sehr gut versorgt und auch glücklich.
Wie darf man sich denn einen typischen Tag in deinem Leben vorstellen? Oder wenn das immer unterschiedlich ist, eine typische Woche?
Nein, das ist eigentlich immer gleichbleibend. Seit die Tochter ausgezogen ist, können wir endlich mal ausschlafen. Also es klingelt kein Wecker, es sei denn, wir haben einen Termin. Und dann ist, also in der Zwischenzeit ist es wirklich so, dass ich, wenn ich aus dem Haus muss, möchte ich 1,5 Stunden Zeit haben. Wirklich, dass ich den ersten Kaffee in aller Ruhe trinken kann, dass ich einen heißen Kaffee trinken kann. Und das war früher nie der Fall. Das war, solange die Tochter bei uns war, ging das einfach nicht. Und das ist jetzt wirklich ein Genuss, morgens in aller Ruhe frühstücken zu können, heißen Kaffee trinken und dann in Ruhe den Tag starten. Also das genieße ich wirklich sehr. Und die Annika, die ist jetzt in der Zwischenzeit 41 Jahre alt und die lebt mit dem Rett-Syndrom. Das ist eine komplexe Behinderung, gehört zu dem Autismus-Spektrum-Störungen. Und sie ist 1983 geboren und entwickelte sich ungefähr bis zum Alter von 10 Monaten einigermaßen normal. Dann kam ein Entwicklungsstillstand und keiner wusste eigentlich warum. Die Ärzte haben mich vertröstet, teilweise auch wirklich dumme Bemerkungen losgelassen und teilweise kamen so Bemerkungen, dass es an mir liegen müsste, dass die Tochter sich nicht normal entwickelt. Vor allen Dingen, als dann Entwicklungsstillstand und Entwicklungsrückschritte kamen. Und dann hat sie auch die paar Worte, die sie sprechen konnte, die hat sich dann wieder verloren und vor allen Dingen die Handfunktion ging verloren. Und sie hat dann die für das Rett-Syndrom typischen Stereotypien, Handbewegungen gemacht, hat damals allerdings niemand erkannt, weil das Rett-Syndrom damals ja auch kaum bekannt war. Und dann, als sie 4 Jahre alt war, sind wir mehr oder weniger durch Zufall ins Krankenhaus wiedergekommen und da hat dann der Arzt das erkannt und dann hieß es Verdacht auf Rett-Syndrom. Und dann hatten wir, kurz danach hatten wir dann gesehen, andere Mädchen mit Rett-Syndrom gesehen und da war eigentlich sofort klar, die waren irgendwie sehr unterschiedlich, aber die Handstereotypien, das war irgendwie bei allen gleich und dann war uns klar, also das ist dann die Behinderung, die sie hat. War auf der einen Seite dann zwar erschreckend, weil wir auch gesehen haben, dass wenig kommt, dass sie sich nicht, dass sie nie selbstständig werden wird. Auf der anderen Seite war es auch beruhigend, weil es war einfach klar und ich war nicht schuld. Das war ja auch wieder so eine Sache, dass dann es war einfach geklärt und es konnte mir kein Arzt mehr da irgendwie einen Vorwurf machen. Dadurch war eigentlich auch klar, dass die Annika in ihrem ganzen Leben und in allen Bereichen Betreuung und Pflege benötigen wird und dass sie auch bei jedem Handgriff und rund um die Uhr überall Unterstützung braucht. Weil das noch nicht reicht, kamen dann noch Schlafstörungen dazu. Also es war dann wirklich die 38 Jahre, die sie bei uns gelebt hat, waren furchtbar anstrengend. Nicht nur, gab ja auch wirklich viele schöne Momente und es hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann war das dann so anstrengend, Tag und Nacht wirklich parat stehen zu müssen. Und wir hatten dann als, als ich glaube 3, 4 Jahre alt war, dann hatten wir Betreuung, damals noch durch Zivis, was eine sehr große Unterstützung war. Die familiäre Unterstützung gab es bei uns nicht. Und wir hatten dann, wie gesagt, die Zivis, die dann da waren als Unterstützung und auch Betreuung. Und wir haben dann immer Fremdbetreuung über die Lebenshilfe bekommen, was wirklich gut war. Und wir hatten dann später auch, als sie 12 Jahre alt war, hatten wir sie erstmal zur Kurzzeitpflege. Das ging aber so dermaßen schief, dass ich gesagt habe, nie mehr zu fremden Menschen in eine fremde Umgebung. Sie war damals untergewichtig und hat noch massiv abgenommen. Und es wurden da auch von der Einrichtung aus wirklich gravierende Fehler gemacht. Also ich würde heute, würde ich gerichtlich da vorgehen. Also sie wurde eigentlich unterversorgt, ist noch harmlos ausgedrückt. Also wie gesagt, es wurde das, was ich gesagt habe, was nötig ist und was wirklich nicht viel Aufwand wäre. Also ein ganz normales Frühstück, was ein Kind so isst, mit Brot, Butter und Marmelade und einem Kaba, das wurde ignoriert. Ihr wurde genau das vor die Nase gestellt, was sie nicht essen kann, fest und flüssig zusammen, also ein Müsli. Und sie sollte selbst essen, was beim Rett-Syndrom einfach nicht möglich ist. Und wie gesagt, also und die Stellen, wo sie wund war, weil sie einfach zu schlecht gepflegt worden ist, die hat man 3/4 Jahr lang gesehen. Und das, wie gesagt, das würde ich heute nicht mehr dulden. Damals wusste ich einfach nur nicht, dass man da was machen kann. Heute bin ich schlauer, aber gut. Es war dann so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nie mehr zu fremden Menschen in eine fremde Umgebung. Und wir hatten dann das Glück, dass von der Lebenshilfe aus ein Haus gebaut wurde, wo Betreuung möglich war, stundenweise und auch tageweise. Und das hatten wir dann immer wahrgenommen, soweit dann die finanziellen Unterstützungen, staatlichen Unterstützungen da waren. Und haben dann, ja, häufig dann an Wochenenden, sie ist dann von der Schule aus, später von der Tagesvetterstätte aus, in das Lebenshilfehaus gefahren und dann hatten wir sie sonntagsabends wieder abgeholt. Und da war sie auch glücklich, also das hat man gesehen. Sie ist da wirklich, wenn sie da rein ist, freudestrahlend rein. Und das war dann so die ersten Entlastungsmöglichkeiten, die wir hatten. Und es war dann irgendwann, sollten dann Einrichtungen gebaut werden, auch in der Stadt, wo die Lebenshilfe war, allerdings vom anderen Einrichtungsträger. Und das sollte ein reines Pflegeheim geben. Und das Pflegeheim, das würde bedeuten, also wirklich nur reine Pflege und keine Förderung. Also kein Anrecht auf eine Förderstätte oder Förderstunden oder sonst irgendwas. Und da habe ich dann angefangen, mich mal überhaupt zu informieren, welche Möglichkeiten es für Annika gibt, außerhalb zu wohnen. Und da habe ich gesehen, dass das bei uns einfach nicht möglich ist. Also dass es gibt da nur Einrichtungen, in denen absolut Schwerstbehinderte leben und das sind immer 24 Menschen und die dürfen auch nicht in eine Förderstätte raus. Also so, ich sage immer, ein echtes lebenslänglich. Die gehen da rein und wenn die Eltern sie nicht rausholen, bleiben die da drin. Und da habe ich dann angefangen, mich zu engagieren und wollte, dass gemischte Wohnheime entstehen. Dass Werkstattgänger und Tagesvetterstättengänger zusammenwohnen dürfen. Das dauerte ungefähr 6 Jahre. Wir hatten es politisch, konnten wir es durchsetzen. Aber der Einrichtungsträger hat es nicht umgesetzt. Das heißt, wir hatten wieder das, da wohnten die Werkstattgänger und da wohnten Schwerstbehinderte. Und da sind so viele Dinge gelaufen, dass ich zu dem Einrichtungsträger überhaupt kein Vertrauen mehr hatte. Und habe dann gesagt, ich gehe dann komplett andere Wege. Und da war die Annika schon, ja, wir hatten immer gesagt, mit 25 zieht sie aus. Aber dann ist das halt alles ganz anders gekommen. Und ja, und das ist, wie gesagt, da war dann so der Knackpunkt. Und dann habe ich angefangen, mich zu engagieren für andere Wohnformen. Es dauerte halt noch 15 Jahre dann, bis sie endlich ausziehen konnte. Und das war auch eine harte Zeit. Das ist, wir hatten dann dadurch, ja, ich wollte dann auch, ich war relativ früh wieder berufstätig. Die Annika war 6 Jahre alt. Und da habe ich stundenweise gearbeitet, später dann 20 Stunden Teilzeit. Da hat mein Mann noch Vollzeit gearbeitet, aber das sind wir haben uns den Urlaub aufteilen müssen, um die Betreuungszeiten für Annika zu gewährleisten. Und wir sind ständig aneinander vorbeigerannt, weil da hatten wir schon die ersten Tiere. Wir hatten Ziegen und Hühner und Puten und ja. Und
kannst du es ein bisschen beschreiben, weil das ja auch etwas Besonderes ist. Ihr habt auf einem Selbstversorgerhof gelebt. Wie war das so als Familie?
Anstrengend, sehr anstrengend. Also als wir noch beide berufstätig waren, da ist, haben wir morgens Annika fertig gemacht, dass sie in den Bus gesetzt worden ist zur Schule am Anfang. Und da hat mein Mann zuerst die Ziegen gemolken, dann ist er auf die Arbeit. Ich habe dann Annika fertig gemacht und bin danach auf die Arbeit. Dann mussten nachmittags jemand zu Hause sein, wenn Annika kommt. Dann, also das war dann meistens mein Mann, weil ich dann bis nachmittags gearbeitet habe. Dann, wenn ich heimgekommen bin, habe ich Abendessen gemacht. Mein Mann ist raus in den Stall, hat die Ziegen gemolken. Und dann haben wir zusammen Abend gegessen und dann war es schon Zeit, dass Annika ins Bett geht. Und meistens sind wir dann auf dem Sofa eingeschlafen. Also es war, wie gesagt, es war sehr anstrengend. Es war auch eine schöne Zeit. Ich würde es sehr bereuen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und es war schon was Besonderes. Und wir hatten dann auch die Möglichkeit, wir sind dann umgezogen. Wir hatten damals am Ortsrand gelebt. Jetzt leben wir völlig außerhalb. Und da hatten wir auch dann noch die Tiere. Wir hatten es dann auch so gemacht, dass ich dann auch Teilzeit gearbeitet habe und mein Mann ist daheim geblieben, um halt die alles bewerkstelligen zu können. Wir hatten das Haus, das wir da gekauft hatten. Das war auch, musste komplett entkernt werden und neu aufgebaut werden. Und das hat dann mein Mann gemacht. Der ist dann zu Hause geblieben und war Hausmann und wie gesagt dann Bauherr. Und das war dann 1,5 Jahre, die auch, wo wir auf 2 Baustellen hatten wir da gelebt. Und dann sind wir hier angekommen und hatten hier auch noch Tiere. Da hatte ich am Anfang auch noch Garten gemacht. Käse habe ich gemacht damals noch, also Ziegenkäse selbst gemacht. Und aber wie gesagt, das war vom Arbeitsaufwand her unvorstellbar. Also ich kann mir auch heute nicht mehr vorstellen, wie das überhaupt möglich war, dass wir das alles geschafft haben. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, also es ist, man lebt wirklich aneinander vorbei. Man rennt aneinander vorbei, um alles, die ganze Arbeit machen zu können. Und wir hatten dann zuerst die Ziegen reduziert und dann irgendwann haben wir gesagt, also wir hören es ganz auf, weil es einfach, wie gesagt, es war nicht mehr zu bewerkstelligen.
Wie ging es euch da finanziell? Also wie habt ihr das geleistet? Ging das durch die Selbstversorgung, dass ihr auch weniger Kosten hattet?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch, also zum Beispiel Energie, wir heizen mit Holz immer noch und wir hatten einfach dadurch, dass wir die Lebensmittel teils selbst erzeugt haben, hatten wir da wesentlich geringere Kosten. Und vor allen Dingen, wir müssen es auch so sehen, wir hatten fast 40 Jahre kaum Zeit, Geld auszugeben. Wir konnten knapp 30 Jahre nicht in Urlaub fahren, weil wir die Tiere hatten. Und abends ausgehen und essen gehen oder irgendwelche Veranstaltungen besuchen, das war einfach eine Rarität. Und wie gesagt, also da, wenn man wenig Möglichkeiten hat, Geld auszugeben, dann reicht auch wirklich ein kleines Einkommen. Und das war dann so die Realität für uns. Aber es war gut einfach. Für die Zeit war es gut. Und irgendwann, als es nicht mehr gut war, und dann haben wir dann einfach gesagt, nee, also es reicht jetzt. Jetzt gehen wir andere Wege. Und wir hatten dann, die Hühner hatten wir dann noch. Ja, dann irgendwann war der Fuchs da mal ganz fürchterlich reingeschlagen tagsüber. Und dann hatten wir auch die Hühner abgeschafft. Und dann, wie gesagt, so nach und nach waren dann immer weniger Tiere da. Und wir hatten den Hund, der ist dann irgendwann auch gestorben. Und als die zwei Katzen dann gestorben waren, und da war die Annika schon ausgezogen, und da konnten wir dann nach 30 Jahren endlich mal wieder in Urlaub fahren. Und das ist jetzt auch gut. Also wie gesagt, es war eine schöne Zeit mit den Tieren im Haus, am Haus, mit der Selbstversorgung. Aber es ist gut jetzt, und es war gut damals und es ist gut jetzt.
Es ist ja schon was Besonderes, dass dein Mann damals dann zu Hause geblieben ist. Wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Das ist ja nicht besonders üblich gewesen, besonders.
Es war für uns einfach, wie soll ich sagen? Also ich bin gern arbeiten gegangen, mir hat es Spaß gemacht. Bei meinem Mann ist das Arbeitsklima immer schlechter geworden, die Anforderungen immer höher. Und er hatte dann auch Probleme mit Herz. Und dann haben wir irgendwann auch mal gesagt, er hat dann gesagt, so ungefähr, ich mag nicht mehr. Und habe ich auch gesagt, ja, wir können es ja so machen, du bleibst zu Hause und ich gehe arbeiten. Und dann hatten wir uns das durchgerechnet, ob das reicht mit dem Halbtagsgehalt und dem Pflegegeld. Und es gab dann auch Grundsicherung für Annika. Und dann haben wir gesagt, es müsste reichen. Und was interessant war, je weniger Geld wir zur Verfügung hatten, desto mehr war am Monat einfach übrig, weil wir dann wir haben dann genau geguckt, für was geben wir es aus. Aber wie gesagt, wir hatten auch sehr niedrige Lebenshaltungskosten. Und ich denke mal, das ist ein großer Faktor. Das können halt viele Eltern, die müssen in Miete wohnen, die haben Energiekosten. Also das ist, ich denke mal, auch eine Rarität. Also es ist ein Privileg, muss ich schon sagen.
Und dann hast du gesagt, dann seid ihr eben neue Wege gegangen. Dann war das Haus fertig. Ja. Und wie ging es dann weiter für euch nach 25 Jahren? Lebensjahren der Tochter?
Ja, dann, ich hatte dann versucht, andere Eltern zu motivieren, dass wir Wohngemeinschaft irgendwie aufbauen. Bin dann auch, muss man sagen, 2-3 Jahre, habe ich mich in Deutschland so umgehört, wo gibt es sowas? Damals war eine einzige Wohngemeinschaft. Im Saarland habe ich damals mitgekriegt, bin ich sogar hingefahren, habe mir das angeschaut und habe ich auch gedacht, also was die hinkriegen, müssen wir da auch hinkriegen. Und habe dann auch bei der Lebenshilfe angepocht und bin da erstmal wirklich gegen Wände gerannt, also jahrelang gegen Wände gerannt, weil es gab es noch nicht, es war nicht üblich. Und es gibt doch schon so viele Sachen für behinderte Menschen. Und ich habe dann immer gesagt, aber nicht das, was für Annika geeignet wäre. Also das, ich konnte sie mir da nicht vorstellen. Das hätte einfach nicht gepasst. Und habe dann andere Eltern gesucht, habe Veranstaltungen besucht. Und was gut war, ich hatte und habe immer noch Kontakte zu einigen engagierten Menschen, die mich da unterstützt haben. Also auch damals, als das Pflegeheim gebaut werden sollte, und hatte ich Kontakt zu einem Mann gehabt, der in der Heimaufsicht gearbeitet hat, in der Regierung Unterfranken, die dafür zuständig war. Und der hat sich richtig gefreut, dass Eltern mal sagen, so geht's nicht. Und der musste eine Stellungnahme auch schreiben und hat dann gesagt, dass ein Pflegeheim für so junge, behinderte Menschen einfach völlig ungeeignet ist. Und das war auch so ein Knackpunkt, warum das dann nicht genehmigt wurde. Also es musste eine Einrichtung der Eingliederungshilfe gebaut werden, dass der Einrichtungsträger dann natürlich die Sachen, die positiv gewesen wären, nicht umgesetzt hat. Da ist der Einrichtungsträger einfach für verantwortlich. Und der hatte uns dann unterstützt. Die Lebenshilfe Bayern hat uns sehr unterstützt. Damals noch die Barbara Stamm als Vorsitzende. Und da gab es sogar eine Veranstaltung in Würzburg, die völlig überbucht war, wo es darum ging, Lebensträume für Menschen mit hohem Hilfebedarf. Und da waren mehrere Beispiele, wie es gehen kann. Und da waren auch die Lebenshilfe, die bei uns in der Region sind, waren vor Ort. Die fanden das alle gut, aber umgesetzt hat es trotzdem niemand. Also die wollten das auch nicht, weil man braucht schon irgendwo ein gewisses Engagement einfach, dass es funktioniert. Und da waren die alle nicht bereit dazu. Ich hatte dann nochmal Veranstaltungen gemacht mit den Behindertenbeauftragten und den Lebenshilfen und anderen Einrichtungsträgern. Es gab immer lobende Worte und viel Schulterklopfen, aber es gab keine Unterstützung in der Form, dass irgendjemand gesagt hat, ja, wir machen das. Dann hatten wir irgendwann noch ein Elterntreffen in einem Mehrgenerationenhaus. Und da wurde dann habe ich dann auch gefragt, so ungefähr, wer kann sich das vorstellen, sowas mit mir umzusetzen? Und meine Hand ging hoch, eine zögerliche Hand ging hoch und dann kamen ganz viele Fragen von anderen Eltern. Ja, und was müssen wir? Aber die waren alle völlig überfordert, weil die alle gesehen haben, es macht wirklich Arbeit. Und gerade Eltern, die Kinder mit sehr hohem Unterstützungsbedarf haben, die können sich das kaum vorstellen, dass sie diesen Arbeitsaufwand noch bewältigen. Und bei vielen ist es ja auch so. Also die schaffen das einfach nicht von der Zeit her und auch von der Psyche her. Es ist ein großer Aufwand. Und bei diesem Treffen war dann noch jemand von der Lebenshilfe aus dem Nachbarlandkreis. Und der hat sich dann in seiner Freizeit hat mich da unterstützt. Also das waren so die Menschen, die wirklich geholfen haben. Und wir sind dann wirklich so hausieren gegangen mit unserer Idee und haben immer wieder gefordert und die Lebenshilfen, also wir mussten mehr oder weniger den Hund zum Jagen tragen. Also es war eine mühselige Arbeit, auch die Lebenshilfe damals zu überzeugen. Und ich glaube, wenn eine Barbara Stamm sich damals nicht so nochmal persönlich eingesetzt hätte, also bei der Lebenshilfe im Nachbarlandkreis dann nochmal wirklich Druck gemacht hätte, dann hätten die es auch nicht gemacht. Und es war dann auch, die ganze gesetzliche Lage war so, dass das eine Wohngemeinschaft für Menschen, die sich nicht selbst vertreten können, das gab es im Gesetz nicht. Das war nicht vorgesehen. Und dann kam, da hatte ich auch wieder einen Unterstützer, der war dann im Staatsministerium in München. Und der hat dann bei einem Treffen gesagt, den hatte ich abends angeschrieben, wirklich spät abends, mit der Überschrift Hilferuf. Weil dann wieder irgendwas kam, wo ich gesehen habe, es ist nicht möglich, das zu machen. Und der hat mir mitten in der Nacht noch geantwortet und hat geschrieben, so ungefähr, er guckt sich das am nächsten Tag nochmal an. Und er wird sich melden bei mir. Und der hat sich auch gemeldet. Und der hat dann zusammen mit der Regierung, mit dem Mann aus der Regierung, die haben dann ein Treffen organisiert mit dem Lebenshilfe-Landesverband, mit der Lebenshilfe im Nachbarlandkreis. Und dann hieß es, wir können sowas machen als Modellprojekt. Und muss wissenschaftlich begleitet werden über die Uni Würzburg. Die hatten wir dann alle im Boot. Dann hat die Lebenshilfe nochmal Schwierigkeiten gemacht und wer das leisten soll während der Arbeitszeit, das muss ja finanziert werden. Das ging dann auch über das Staatsministerium, über das Modellprojekt und dann war eigentlich so diese Hürde auch ausgeräumt. Und wir hatten dann mehrere Treffen, auch mit der Uni und so weiter und der Bezirk hat dann irgendwie immer noch blockiert wegen der Finanzierung und hatte gemeint, solange wir keine Wohnung haben für die vier Frauen, die es da in der Zwischenzeit waren, und dann besteht ja keine Eile und dann müssen sie sich einfach nicht, die müssen sich nicht drum kümmern. Rein juristisch war das so. Aber wenn ich jetzt keine Wohnung habe, dann kümmert sich der Bezirk nicht um die Finanzierung der Betreuung. Wenn ich aber nicht weiß, ob die Betreuung finanziert wird, kann ich ja auch keine Wohnung anmieten. Und da war wirklich auch so, dass das so die Katze beißt sich in den Schwanz Gefühl war über mehrere Monate. Dann hat auch eine Barbara Stamm sich nochmal eingesetzt und dann auf einmal hieß es, ja, wir können das so finanzieren. Und wir hatten dann wohnungsmäßig auch einige Angebote, die allerdings völlig indiskutabel waren, hatten dann eine Option, da war so eine, sollten betreute Wohnungen für alte Menschen gebaut werden, da hatten wir uns interessiert. Da konnten wir allerdings dann nicht rein, weil die wollten dann nur welche aus dem Dorf nehmen, wo das dann gebaut wurde. Aber dieser Bauträger, der das gebaut hat, der hat dann gesagt, er baut jetzt noch was im Raum Miltenberg. Und da hatten wir dann Baupläne und da konnten wir dann auch sehen. Und der Mann hat dann auch gesagt, also wenn wir da im Erdgeschoss die beiden Wohnungen zusammenlegen und dann reicht es für die vier Frauen. Und das wurde dann auch so umgesetzt. Musste auch noch etwas umgebaut werden dann, weil halt die zwei Wohnungen zusammengelegt wurden. Dann ist eine von den vier Müttern, musste kurzfristig abspringen. Die Mutter war schon ungefähr 80 Jahre alt, die behinderte Tochter 60. Und die hatte dann Augenoperationen und hat ihre Tochter in ein Altenheim gegeben, in die Kurzzeitpflege. Und die war dann, hat gesagt, es funktioniert so gut und sie möchte dort lassen. Weil wenn sie dann selbst auch nicht mehr kann, und dann kann sie zu ihrer Tochter ziehen. Wir haben dann gesagt, ist klar, kein Problem. Dann mussten wir natürlich wieder eine vierte Frau suchen. Dann kam Corona. Und wir hatten dann, der gute Mann aus der Lebenshilfe, der hat dann seine Fühler ausgestreckt und hatte dann noch eine Familie gefunden, bei der die Tochter körperlich relativ fit war, die eher psychische Probleme hat. Und wir hatten uns dann getroffen, die vier Mütter mit den vier Töchtern. Und wir haben gemerkt, es passt. Und also es war eine Zufallsgemeinschaft, eine Notgemeinschaft, aber es funktioniert. Und ich bin auch froh, dass jetzt diese Frau dabei ist, weil die ist die Einzige, die spricht. Also sind drei, sind nicht sprechend. Und die eine spricht und die spricht zeitweise dann für alle vier. Und das bringt natürlich ein bisschen den Leben in die Bude. Und die vier Frauen in der WG, die kommen auch wirklich sehr gut miteinander aus. Also es ist ein kleines Wunder für das, dass wir die ungefragt zusammengewürfelt haben, dass das so gut funktioniert. Die Mütter hatten mehr Probleme, muss ich sagen. Also da ging es dann wirklich so um Wohnungseinrichtung und so weiter, wo dann Meinungen von meinungsstarken Müttern aufeinandergeprallt sind. Es war teilweise wirklich schwer auszuhalten, aber es hat sich in der Zwischenzeit auch eingespielt. Und ja, in der Zwischenzeit läuft es wirklich gut in der Wohngemeinschaft.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, wie das für dich war, einfach auch irgendwie als Mensch, dieser Prozess. Hast du dir manchmal gedacht, boah, jetzt würde ich aber schon lieber eigentlich irgendwie in Italien am Meer liegen und mich nicht damit befassen, wie ich eine GbR gründe für Menschen, die sich nicht selber vertreten können? Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Es ist auch so, wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil es war ja dann die Berufstätigkeit. Zu der Zeit waren meine Eltern beiden noch alt und auch pflegebedürftig und unvernünftig. Und dann noch das Engagement mit der WG. Und wir hatten wenig Auszeiten. Aber es ist dadurch, dass ich immer wieder mal Menschen hatte, die mich unterstützt hatten. Und das gibt einfach wieder die neue Power. Das ist, hat viel gebracht, dass da einfach, soll ich sagen, dann der Mut wieder da war. Aber ich war schon sehr oft sehr erschöpft, muss ich sagen. Was ein großer Vorteil war, ich war Teilzeit berufstätig und wir hatten dann, ich hatte mittwochs einen freien Tag. Und mein Mann war ja daheim. Und wir haben Mittwoch, das war unser Urlaub. Wir haben dann stundenweise Urlaub gemacht und da sind wir an der Main gefahren. Da konnte die Arbeit so hoch liegen, wie sie wollte. Wir haben das eigentlich zu 90% gemacht, dass wir wirklich so diese Auszeiten einfach genommen haben. Und das war Gold wert. Das ist, weil das einfach, da war ich weg. Also ich war weg vom Schreibtisch, ich war weg von dem ganzen Chaos. Und wir haben dann am Main gesessen, mein Mann hat geangelt, ich habe fotografiert und das waren, wie gesagt, das waren unsere Auszeiten, war einfach die Rettung dann. Und ich weiß noch einmal, da hatte mein Mann mit, das, da hatten wir schon keine Tiere mehr und dann hatten wir die Schafe von der befreundeten Familie da und ein Schaf hat mein Mann am Knie getroffen und der musste ins Krankenhaus. Und musste dann auch dort bleiben, musste operiert werden. Und in der ersten Nacht, ich war mit der Tochter allein und musste dann wieder arbeiten. Und ich bin dann mehr oder weniger dann, habe dann morgens Stunden früher aufgestanden, um alles dann zu bewältigen. Habe die Tochter in den Bus gesetzt, hatte dann einen Termin wegen der WG, saß dann bei dem guten Mann in der Lebenshilfe. Und saß da auf dem Stuhl, da war noch eine Frau vom Landesverband Lebenshilfe da und wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, ich schlafe immer wieder ein. Also ich war da wirklich so tief erschöpft und bin dann auf die Arbeit gegangen und ich musste damals arbeiten, weil die eine Kollegin war in Urlaub und die andere auf Reha und ich war die Einzige, die dann noch ein bisschen das im Sekretariat da in Schwung halten konnte. Und habe dann zu den Kollegen aber auch gesagt, ich kann jetzt nur von bis arbeiten. Wenn das nicht funktioniert, bin ich weg. Also da hätte ich mich entweder hätte ich kündigen müssen oder die hätten wir kündigen müssen. Und es ging aber. Aber das war so die härteste Zeit, wo ich wirklich sage, und als dann die Kollegin wieder aus dem Urlaub war und dann hat es mich wirklich auch umgehauen, dann war ich erst mal 3 Wochen krank. Also das waren so Zeiten, wo ich wirklich sage, das war unfassbar anstrengend. Und aber es musste einfach sein, weil ich musste den Weg ja weitergehen. Weil Alternative, die Einrichtungen hier vor Ort, die Annika damals genommen hätten, ich sehe, wie es jetzt dazu, jetzt im Moment, wie da die Bedingungen sind und die sind eine Katastrophe. Und ich sehe auch wieder, dass da ein Skandal nach dem anderen kommt. Also wirklich Skandale, die öffentlich werden, weil halt die Bedingungen so schlecht sind. Und dann denke ich, es war gut, es war anstrengend, aber es war gut, dass ich das so gemacht habe.
Du hast jetzt viel geschafft, du hast diese Wohngemeinschaft praktisch mitgegründet und wenn ich das richtig verstehe, läuft das ja auch sehr gut. Wie fühlt sich dein Leben jetzt an?
Es wäre perfekt, wenn die Finanzierung endlich mal endgültig geklärt wäre, weil da der Kostenträger immer noch Probleme macht und wir haben jetzt, die Annika wohnt jetzt seit über 4 Jahren in der WG und ich habe noch keinen rechtsgültigen Bescheid. Das heißt, es fließen zwar Gelder, aber es ist einfach alles noch nicht gesichert. Und das soll jetzt im Laufe der nächsten Monate geschehen. Ich hoffe, dass es endlich funktioniert. Wenn nicht, dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich dann vor Gericht sehen. Ich weiß es nicht. Also, weil ich will das endlich auch geklärt haben. Und weil das ist was, und diese Schwierigkeiten kommen immer so schubweise. Und wenn die Schwierigkeiten gerade wieder akut sind, dann wache ich morgens mit dem Gedanken auf und gehe abends mit dem Gedanken ins Bett. Also wirklich so, was mache ich und wo geht der Weg hin? Und das, aber wenn ich das außen vor lasse, dann ist es wirklich gut. Es ist zwar auch immer wieder Personalnot in der WG, wenn Urlaubszeit ist und dann wird noch eine Betreuungskraft krank. Das ist natürlich bei einer 4er-WG, die einen kleineren Personalstamm hat, wesentlich schwieriger zu organisieren als in der großen Einrichtung. Und aber das Personal ist sehr engagiert, hat natürlich dadurch viele Überstunden. Und so ab und zu müssen wir dann einspringen. Aber es ist sehr selten. Und ich denke mal, das ist okay. Und aber jetzt, wenn wir sehen, also sie geht da wirklich hin und sie ist dort zu Hause. Sie ist dort wirklich zu Hause. Da war am Anfang auch, gab es da große Schwierigkeiten, weil durch die Schlafstörungen in einem großen Haus gab es Ärger mit den Mietern über ihrem Schlafzimmer. Das ging auch bis zu einer Gerichtsverhandlung, weil der Vermieter von oben hat unseren Vermieter angezeigt wegen Ruhestörung. Es war wirklich ein Chaos. Und es lief darauf hinaus, dass unsere Tochter jetzt in ihrem Zimmer, das glücklicherweise groß genug ist, einen Raum im Raumsystem hat, was nochmal schallisoliert ist. Und seitdem schläft sie dort auch besser. Also sie braucht anscheinend diesen geschützten Raum dann, vielleicht auch, weil es da ruhiger ist. Wie es jetzt bei uns zu Hause ist, ja auch relativ ruhig. Da ist dann, weil wir halt außerhalb wohnen und das sind keine Geräusche vom Dorf. Also es ist gut, wie es jetzt ist. Ich sage, ich wünsche mir nur, dass die Finanzierung endlich mal dauerhaft gesichert ist, dass man da einfach auch noch ein Stück loslassen kann. Weil das ist das emotionale Loslassen, das ging relativ schnell, weil ich sofort gemerkt habe, die Annika ist da ganz schnell angekommen und sie wurde dort sehr schnell, also die ganzen Eigenheiten von ihr wurden sehr schnell erkannt und werden auch respektiert. Und das ist ja das A und O. Und vor allen Dingen auch, was die ganzen Sachen, die man beachten muss, ist natürlich für das Personal in der Vierer-WG wesentlich einfacher dann, als wenn da 10 oder 12 Leute in einer Gruppe sind. Und also das funktioniert wirklich gut. Die Wohngemeinschaft, wir machen da auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist Projekt E-Book. Das nennt sich dann inklusives Wohnen mit komplexer Behinderung. Da kann man da auch viel sehen. Und es ist auch auf unserer Homepage, habe ich einige Informationen dann veröffentlicht, auch über die Gründung der GBR, was für andere Eltern, um sich einfach da nach innen und außen zu organisieren, was, denke ich, auch hilfreich ist, wenn andere Eltern irgendwas in der Richtung planen.
Wenn du jetzt dir deinen Weg anschaust, der ist ja im Vergleich zu vielen Lebenswegen jetzt nicht besonders geradlinig und einfach, sondern eher so ein sehr hoher Berg ohne Seil an einer steilen Felswand. Und da sind ja bestimmt auch Momente gewesen, wo du viel gelernt hast und mitgenommen hast. Wenn du zurückblickst auf vielleicht den Moment, wo du wirklich die Diagnose bekommen hast, was würdest du deinem Ich von damals mit auf den Weg geben? Mit all dem, was du jetzt weißt.
Mein Spruch ist immer, bildet Banden. Also, dass sich andere Eltern suchen, die in der gleichen Situation sind, die ähnliche Wege gegangen sind oder gehen müssen und da sich Unterstützung holen, also sich gegenseitig unterstützen, Unterstützung und auch Unterstützung von außen holen. Also das ist für mich immer so das Wichtigste, nicht alles selbst tragen müssen. Sich austauschen ist für mich jetzt was ganz Wichtiges, dass man da bin ich auch noch in einer Community tätig, das ist ein intakt.info, das ist ein Forum und auch so ein Wissensbereich, der sich an Eltern von behinderten Kindern richtet. Und da kann man auch Fragen stellen, auch rechtliche Fragen und so weiter. Also da bin ich auch schon seit etlichen Jahren und da hatte ich auch am Anfang mir selbst Hilfe geholt und habe dann auch Hilfe geben können. Und das ist was ich anderen Eltern auf jeden Fall empfehle, sich Unterstützung suchen und vor allen Dingen ganz viel mit anderen Eltern einfach sich austauschen. Weil das hilft unglaublich.
Dann danke dir, Inge, für diese super spannenden Einblicke, wie dein Leben gelaufen ist, kann man schon sagen, mit dem spannenden Hof und der Tochter. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke, dass ich reden konnte. Danke.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war die neue Folge von Pflegende Eltern Lebensgeschichten.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.